Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Langsam normalisiert sich das Leben wieder, was gut ist, und deshalb setzen wir auch unseren Spaziergang entlang des Wienflusses fort, was total super ist. Und zwar werden wir heute einen relativ kleinen Abschnitt besuchen, wo aber extrem viel zu erzählen ist. Und zwar den Teil zwischen dem Schwarzenbergplatz und dem Wienflussportal, also das heißt, wo der Wienfluss wieder an die Oberfläche steigt. Das sind ein paar, ja, paar hundert Meter im Quadrat, oder, Fritzi?
Ja. Ja.
Und die werden wir uns genauer anschauen. Ja, wir waren in den letzten Tagen und Wochen natürlich auch nicht untätig und haben weiter überlegt, was wir alles so mit euch machen können, und haben uns gedacht, wir machen mal einen interaktiven Spaziergang mit euch durch Wien. Das heißt, wir treffen uns über eine Online-Plattform und schauen uns dann ein besonderes Denkmal in Wien an und besprechen das live mit euch, was wir da sehen. Wenn ihr dabei sein wollt, dann registriert euch doch auf unserer Website www.erzählmirvon.wien. Da ist ein Link und da könnt ihr euch eintragen und dann verständigen wir euch, wenn dieser Spaziergang losgeht. Wird super, oder, Fritzi?
Ja, sehr, sehr gut wird das. Toll.
Toll, ja. Aber jetzt zurück zum Schwarzenbergplatz. Da starten wir nämlich unseren heutigen Spaziergang, unseren akustischen Spaziergang, weil bei Erzähl mir von Wien geht es ja um akustische Spaziergänge durch unsere schöne Stadt und um Geschichten und Geschichten. Und ich sage Servus, Fritzi.
Servus, Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Fritzi, wir waren ja schon einmal am Schwarzenbergplatz und haben uns das alles angeschaut, wie das da so ist, von hinten beim Palais Schwarzenbergplatz und diesem Hochstrahlbrunnen bis nach vorne zu diesem, zum Ring halt. Und wir haben auch schon einmal in einer Staffel geredet über die Gebäude, die am Ring sind, zwischen dem quasi Stadtpark und dem Schwarzenbergplatz. Und heute schauen wir uns quasi die Mascheckseiten an, oder?
Die Querseite, sagen wir so.
Die Querseite. Ja. Wo werden wir da entlang spazieren und was werden wir da sehen ungefähr? Nur mal so einen groben Überblick.
Naja, wir fangen natürlich bei unserem Thema an, beim Wienfluss, der ja dort unterirdisch ist, und gehen dann eine Runde sozusagen.
Mhm. Also das heißt, unten bis zum Wienflussportal und dann oben?
Ja, wir gehen startseitig zum Wienflussportal, drehen dann um und gehen und kommen beim Konzerthaus wieder in die Nähe des Schwarzenbergplatzes.
Genau, dazwischen ist das Akademische Gymnasium und der Eislaufverein und alles ein Park. Aber das werden wir uns jetzt alles genauer anschauen. Aber beginnen wir mal am Schwarzenbergplatz und gehen wir zum Wienfluss. Wie kommt man da überhaupt zum Wienfluss runter?
Der ist ja da unterirdisch. Der ist unterirdisch, da kommst du durch Kanaldeckel, die du öffnen musst. Ich hoffe, du fragst mir jetzt nicht nach der genauen Situierung dieser Kanaldeckel. Aber es gibt ja diese runden 60x60 oder eckigen 60x60 großen Kanaldeckel, von denen es 50.000 in Wien gibt. Wow. Und wo die heute die Kanalbrigade zum Reinigen und zu Renovierungs- oder Aufrechterhaltungsarbeiten runtergehen. Das war aber nicht
was
immer
ist
so.
Die Kanalbrigade, entschuldige?
Die Kanalbrigade sind die Kanalrammer sozusagen. Mhm. Das sind die Leute, die halt für die Wiener Kanäle, die ja 2500 Kilometer lang sind, verantwortlich sind. Die auch diese dritte Mahntour, von der wir schon gesprochen haben, veranstalten und so weiter.
Also das heißt, und in den Kanälen ist das Abwasser, das aus den Häusern kommt, auch die Kloakensuppe.
Ja, alles Mögliche. Ja, genau. Und das fließt dann in die EBS Simmering, nach Simmering, in die Entsorgungsbetriebe Simmering, wo es dann gereinigt, aufbereitet wird und im gereinigten Zustand eben dann in die Donau fließt.
Und fließt da nur Wasser durch oder gibt es irgendwas anderes auch noch, was in diesen 2.500 Kilometern Kanalnetz unterhalb der Stadt ist?
Ja, das wird auch sehr benutzt für zum Beispiel für die Verlegung von Glasfaserkabeln fürs Internet und so weiter. Also das ist sehr.
Also echt richtig wichtige Infrastruktur.
Ja, man denkt an das natürlich kaum. Aha. Und früher hat es aber natürlich ganz andere Bedeutung noch gehabt.
Und zwar?
Und zwar Anfang des 20. Jahrhunderts haben da sehr viele Leute unten, also die nicht Kanalbrigade waren, sozusagen ihren Lebensunterhalt gesucht. Und manche davon haben auch dort gelebt.
Mhm. Haben die einen Namen gehabt?
Das waren die Strotter, weil die haben gestrottet. Gestrottet heißt, hat geheißen, man hat gefischt in den Abwässern, die da unten geflossen sind, und hat eben geschaut, dass man Sachen, die eben durch Verlust oder durch Wegwerfen in den Kanal gekommen sind, herausfischt.
Was waren das für Sachen?
Naja, das konnten sein Münzen, Metallsachen, Schmuck oft. Ne? Ich meine, es ist ja nicht so unwahrscheinlich, dass... was halt Leute einen Ring beim Waschen runtergeben und der ist in den Abfluss gefallen, also was auch immer. Das waren die Sachen, die am beliebtesten waren, die am meisten gebracht haben, die man natürlich auch am wenigsten gefunden hat. Dann hat es gegeben, die nur noch nach Fett und Knochenresten gesucht haben.
Wozu hat man das gebraucht? Warum macht man das?
Die haben an die Seifenfabriken verkauft. Aha. Das war also relativ häufiger und hat aber weniger gebracht natürlich. Und dann hat es halt die gegeben, die den Rest dann, was halt immer drinnen war, rausgefischt haben und gesammelt, sortiert haben und zu Geld gemacht haben, was sie konnten.
Okay, und seit wann gibt es diesen Kanal eigentlich? Oder ich meine, ist das...
Naja, Kanäle hat es schon länger gegeben, aber dieses Kanalsystem ist mit dem Wienfluss, also Anfang des 20. Jahrhunderts, mit der Wienflussregulierung dort eingerichtet worden. Und wir haben, glaube ich...
Warum sind diese Strotter dahin?
Die Strotter sind eben runter und da war... Unterm Schwarzenbergplatz hat es eine Möglichkeit gegeben, dass man sich dort aufhält. Das war die Zwingburg, hat das geheißen.
Aha.
Und diese Zwingburg, naja, das war ein Spitzname sozusagen, weil man dort runter konnte und da war aber ein großer Wasserlauf, also ein Kanallauf. Und den konnte man nur überqueren, wenn ein Brett drüber gelegen ist. Und dann, also da sind die rüber und wenn die Polizei gekommen ist, weil es war natürlich nicht erlaubt, sie im Kanal aufzuhalten, wenn die Polizei runtergekommen ist, haben die von der anderen Seite das Brett weggezogen und die Polizei konnte denen faktisch nichts machen.
Okay, das war so das Ganze Bade, wissen wir eigentlich aus. Leo oder so, entschuldige.
Ja, ja, im Leo waren die sozusagen, ja. Und das waren natürlich wahnsinnig arme Leute, die durch diesen Zuzug, der Anfang des 20. Jahrhunderts nach Wien stattgefunden hat, ganz einfach keine andere Möglichkeit, sondern Obdachlose. Ja. Und geschrieben hat über die der Max Winter.
Ja, der wahnsinnig tolle Journalist und Erfinder sozusagen der Sozialreportage.
Dann hat es den Emil Gleger gegeben, der einen Film sogar gedreht hat über das. Und ja, von denen wissen wir das. Und das Ganze hat sich dann schon gebessert, wie man Männerwohnheime gebaut hat.
Wann war das ungefähr?
Naja, das war schon, der Hitler hat ja schon in einem Männerwohnheim in der Meldemannstraße gewohnt, schon vor dem Ersten Weltkrieg. Aber ganz verschwunden sind diese Obdachlosen in den Kanälen erst 1934, wie man die Kanalbrigade gegründet hat, die dann die Kanäle durchstreift haben sozusagen und geschaut haben, dass eben niemand mehr unten.
Du, und hat's da eigentlich, war das eigentlich gefährlich, da unten zu leben?
Na sicherlich, du musst dir ja vorstellen, du kennst ja den Wienfluss, wenn es da Regen kommt, was da für Wassermassen auf einmal kommen. Ja,
das steigt.
Also ertrunken sind da bestimmt nicht wenige unten. Dann können sie giftige Gase bilden, die explodieren, also alles Mögliche.
Und dann hat es da gestunken eigentlich? Wahrscheinlich schon, oder?
Na, angeblich nicht, so schreibt der Max Winter, sondern es war eher so ein muffiger Geruch, aber nicht so ein Kloakengestank. Also aha, kann das nicht beurteilen.
Das sind einmal gute, relativ gute Neuigkeiten. Also Neuigkeiten.
Na,
Altsachen. Ja. Okay, wow. Also wenn wir dann mit dem Wienfluss wieder ans Tageslicht treten, dann kommen wir da bei der Station Stadtpark raus und das ist ja schon eher spektakulär, was wir da sehen, oder? Dieses Wienflussportal nennst du es.
Das ist das Wienflussportal? Nein, nicht, das heißt ganz einfach so. Das ist... ein Jugendstilportal von Friedrich Ohmann, das hat zwei Pavillons, das ist aber so mit figürlich eher eigentlich in den französischen Jugendstil übergehend. Und der wollte es aber noch viel spektakulärer machen, der wollte oben Elefanten und Dinosaurier haben, aus deren Mäulern Wasser rauskommt. Aber das hat er dann irgendwie wahrscheinlich rein vom monetären Standpunkt aus nicht verwirklichen können.
Wer war da der Auftraggeber von dem Ding, von diesem Stadtflussportal?
Nehme ich an.
Weil das, was man ja so vom so gemeinhin sieht, ist ja auch wieder so ein Otto Wagner zeltartige Stadtbahnstation.
Das ist die Stadtbahnstation, ja, daneben. Das ist wieder die Stadtbahnstation Stadtpark, die eben noch original ist und wieder eines dieser zeltartigen Formen hat.
Ja, cool. Also wenn, jetzt stehen wir da oben und jetzt drehen wir unsere Runde zurück und sehen auf der linken Seite, der einerseits das, ich finde es ja ganz coole Hotel Intercontinental, das jetzt dann auch umgebaut wird oder neu oder gestaltet werden wird.
Oder abgerissen wird.
Man weiß es noch nicht. Dahinter ist der Eislaufverein und dann das Konzerthaus und auf der rechten Seite ist so ein Park und ein Palais und ein total interessantes Gebäude, das ausschaut wie Hogwarts eigentlich. Was ist das?
Hogwarts ist das akademische Gymnasium. Rein humanistisches Gymnasium oder rein humanistisches Gymnasium. Das zweitälteste humanistische Gymnasium Österreichs.
Mhm. Was ist das älteste?
Ich glaube Linz oder was haben wir gesagt? Klems, oder? Klems. Wir haben ja vorher nachgeschaut, wir haben geschwindelt. Aber ich glaube, es war Krems, was man gesagt hat.
Krems, aber wobei ich nicht ganz sicher war.
Krems oder Linz, eins von den beiden. Linz. Ja. Okay.
Also aber jedenfalls akademisches Gymnasium, Rock'n'Roll. Das ist ja in Wien ganz anders, das ist ja ein eher liberal geprägtes Gymnasium, sagt man. Anders als zum Beispiel in Salzburg.
Jetzt ist liberal geprägt, aber... zum Beispiel haben die erst 1949 Mädchen aufgenommen.
Also ja, da waren sie sehr. Ich glaube, in Salzburg war es noch später.
Ja.
Ich glaube, da war es jetzt in den 70er Jahren. Don't quote me on that, aber.
Also bei der Gründung können wir sicher sein, dass sie keine Mädchen aufgenommen haben. Das war nämlich 1553.
Wow.
Und da war das Gymnasium, aber nicht an dieser Stelle, sondern im Dominikanerkloster.
Das wiederum wo ist?
Vis-à-vis von der alten Universität, Café Engländer.
Café Engländer, klar.
Okay, also die Dominikanerkloster sieht man einerseits von der Postgasse, Café Engländer, andererseits vom Karl-Lueger-Platz. Nicht? Und da ist dieser große Durchgang.
Mhm, genau.
Das ist es, und da war das. Mhm. Und das ist von den Jesuiten geführt worden.
Ja, das ist ja auch die Jesuitenkirche dort.
Ja. Genau, und die und Unterrichtssprache war Latein.
Okay.
Ja, und 1773, glaube ich, ja, also in den 1770er Jahren sind ja die Jesuiten vertrieben worden oder aufgelöst worden, der Jesuitenorden, und da haben die Piaristen übernommen. Mhm. Jetzt ist natürlich staatlich. Und auch dann nach der Universitätsreform 1849 hat man das Ganze mit einer Maturitätsprüfung abgeschlossen.
Mhm. Also der Matura.
Der Matura heute. Und schon quasi 15, 20 Jahre später haben dann die ersten Frauen Externisten-Matura dort machen können. Und natürlich nicht die Schule besuchen, klarerweise, aber Externisten-Matura. Und eine dieser Frauen war die, von der wir ja schon gesprochen haben, die Gabriele Possaner.
Genau, die erste praktizierende Ärztin. Ja. In Österreich, tolle Frau. Wer ist da so in die Schule gegangen in dieses AKG-Gym? Oder ich glaube, in Wien sagt man ja AKG dazu.
AKG, ja. Da sind viele, viele, viele gegangen, aber ich meine, und ein paar Namen zu nennen, eben der Schubert ist hingegangen und der Peter Altenberg ist hingegangen und der Arthur Schnitzler ist hingegangen, der Otto Wagner. Der Nestroy hat das akademische Gymnasium besucht. Die Lise Meitner hat, die muss eigentlich Externisten-Matura dort gemacht haben, meine Kernphysikerin immerhin. Ja, also wirklich sehr viele Menschen. Der Gabriel Barilli, wenn der irgendwem was sagt, der Konrad Paulis, der Schauspieler. der Konrad Paul Liessmann, der Philosoph, mhm. jetzige Namen zu nennen. Also es waren, es ist, ja, eben okay. alle Leute, die gern Altgriechisch und Latein
ja. lernen. Ja, was unbedingt, das ist das, was man mit 10 sich aussucht. Ich will unbedingt Altgriechisch lernen, habe ich auch festgestellt. Also ich wollte es nicht, aber ich war ja auch nicht in Wien.
Ja, aber es ist auf jeden Fall ein wahnsinniger Ansturm und lang, ich glaube 600 Schüler nehmen uns auf und lange Warte, also kann keine lange Wartelisten sein, weil die müssen ja gehen. Aber ich meine, es kommt beileibe nicht jeder ins akademische Gymnasium, der rein wollte.
Tja, that's life. Aber jedenfalls cooles Gebäude, von wem ist das gebaut worden?
Das ist von Friedrich Schmidt gebaut worden, noch bevor er das Rathaus entworfen hat. Das war immer ein Neugotiker, ein Deutscher. Mhm. Und der hat Hogwarts gebaut. Was ich nicht weiß, ist, ob die dort Quidditch lernen müssen.
Ah ja, naja.
Obwohl sie daneben im Park ja Gelegenheit hätten.
Stimmt. Apropos, was ist mit diesem Park?
Das ist der Beethoven-Park, weil da der Beethoven, ein Denkmal von Beethoven drinnen steht.
Und ist das toll, das Denkmal?
Der Beethoven schaut aus, wie der Beethoven überall ausschaut. Ich glaube, es gibt, also hat es einen Prototyp gegeben von.
Und der hat immer lange Haare.
Der hat immer schaut mit einem grimmigen Gesicht in der Gegend herum. Und das war so, dass die Gesellschaft der Musikfreunde wollte, hat es initiiert und Sponsoren gesucht und auch gefunden, weil die hat es ja damals wirklich viele gegeben. Dieses reiche jüdische Bürgertum mhm. Hat sie ja verstanden als Unterstützer der Kunst. Mhm. Und man hat dann den Auftrag dem Kaspar von Zumbusch gegeben und der hat dieses Denkmal gebaut oder entworfen. Und unten sitzt der Prometheus, auf einer Seite die Geschöpfe des Prometheus, auf der anderen Seite die Victoria, die Siegesgöttin, und 9 Putti sind drauf, die 9 Symphonien, ja, so kleine Engelchen, die 9 Symphonien verkörpern. Und was ganz interessant ist, ursprünglich war er so gedreht, dass er mit Gesicht zur Ringstraße gebaut hat. Zur Ringstraße geschaut hat. Weil hinter ihm war ja faktisch nichts, da war ja das Glacis. Mhm. Da war ja noch nichts. Ne? Der mhm. Windfluss ist offen gewesen und darüber war Glasilfläche auf der anderen Seite, auf der heutigen dritten Bezirksseite. Und dann, wie der Windfluss reguliert und überdacht worden ist und die Lothringer Straßen gebaut worden ist und die vis-à-vis-seitigen Gebäude gebaut worden sind, dann hat es eine gewisse Wertigkeit bekommen und man hat das Denkmal umgedreht, dass der Beethoven jetzt zur Lothringer Straßen schaut.
Zum Konzerthaus und eigentlich schaut, oder?
Vielleicht zum Konzerthaus, was wahrscheinlich logischer ist, weil im Konzerthaus steht ja eigentlich der erste Entwurf dieses Denkmals.
Ach so.
Wenn du reingehst im Foyer, hast du ja faktisches Gegenstück, das ist der Entwurf zu dem Denkmal. Okay.
Das Konzerthaus.
Vielleicht beobachtet da die Eisläufer, das weiß ich nicht.
Das ist sehr, oder beides. Es ist ja lustig, weil der, okay, du hast gesagt, das haben gestiftet die Freunde des, wie, Musikvereins? Musikfreunde, Gesellschaft der Musikfreunde.
Gesellschaft der Musikfreunde.
Und dann ist da das Konzerthaus, das ja quasi nicht der Musikverein ist, sondern ein anderes.
Ja, genau, das ist das Gegenstück, da wollte man eben ein Gegenstück zum elitären Musikverein, eben was Volksnahes hin. Mhm. Für Konzerte, für volksnahe Konzerte, wo halt jeder Mann sich reintrat, weil in einem anderen Musikverein hat man sich weder leisten können, noch hat sich wer reintraut.
Ich bin ja eher in der Gesellschaft der Musikfreunde im Konzerthaus. Ich finde, das ist ein bisschen cooleres Programm. Und übrigens haben die ja auch diese Moments Musicaux jetzt so eine Streaming-Geschichte auf zum Beispiel Facebook. Und da haben sie vor ein paar Tagen auch die Strottern live gestreamt aus dem Konzerthaus. Das fand ich cool.
Mit allen zusammen.
Alles ist mit allem verbunden.
Das ist das Leben.
Ja.
Ja, man hat also auf jeden Fall dort dem Ludwig Baumann den Auftrag gegeben, ein Allzweckanlage zu entwerfen. Weil es war so, dass es ein Eislaufen war eine sehr moderne Sportart damals. Und schon im 19. Jahrhundert hat es einen Eislaufverein gegeben, ist eben der Wiener Eislaufverein gegründet worden. Nur hat der gehabt sein Eislaufplatz dort ungefähr, wo jetzt die Station Wien Mitte ist. Mhm. Und die mussten dann aber aus irgendwelchen Gründen von dort weg. Und man hat das eben dort integrieren wollen in diesen Teil des Glacis, der ja noch frei war. Mhm. Also zwischen eben Wien-Flussportal und Schwarzenbergplatz. Und der hat da, der Baumann hat da ein Gelände, also hat Olympion geheißen, geplant mit einer Arena und eben mit einer offenen Arena, mit einem Eislaufverein, mit dem Konzerthaus. Das aber dann nicht zustande gekommen ist, sondern nur das Konzerthaus ist übergeblieben und eben der Eislaufplatz. Bevor man das aber eröffnet hat, haben wir dort 1908 aus Anlass des 60-jährigen Regierungsjubiläums von Kaiser Franz Josef, haben wir dort die Kunstschau eröffnet.
Aha, was ist das gewesen?
Die Kunstschau war ganz ein wichtiges Ereignis. Das war sozusagen der Beginn der Moderne. Da haben wir ein temporäres Holzgebäude aufgestellt, ein großes. Und dort haben ausgestellt einerseits etablierte Künstler, also der Josef Hoffmann, der Gustav Klimt, der Karl Moll. Und andererseits sind dort das erste Mal aufgetreten die Neuen. Also zum Beispiel einer, den man als jungen Wilden bezeichnet hat, und das war der Oskar Kokoschka. Mhm. Du kannst dir vorstellen, der hat sehr entgegengesetzte Meinungen hervorgebracht.
Für Leinen wie mich, wann war das 60-jährige Regierungsjubiläum?
Jetzt hast du bald Matura-Jubiläum gesagt. Man muss dazu sagen, ich habe ununterbrochen Matura-Jubiläum gesagt. Das war 1908.
Ah ja. 1908. Wow, die hätte ich gern gesehen, diese Ausstellung.
Die war wirklich wie in der Kunstgeschichte ein wirklich wichtiges Ereignis.
Glaube ich. Und das war quasi dort, wo der Eislaufplatz ist, jetzt?
Das war dort, wo das Konzerthaus ist.
Und das ist, und da war ein Holzgebäude und dann und da war das alles drinnen und dann ist das abgerissen
worden. Kann man sich alte Postkarten anschauen, wo das
war. Und dann ist das Konzerthaus gebaut worden.
Konzerthaus gebaut worden und daneben eben das Gelände des Eislaufvereins, das war das Ganze, was auch heute neues Intercont ist, hat alles zum Eislaufverein gehört und rundherum, also hinten am Heumarkt, musst du dir vorstellen, also zu den Lothringer Straßen hin war es offen, oder beziehungsweise mit einem Eingangstor oder was. Aber da waren keine Gebäude. Aber hinten Heumarkt, vom Konzerthaus Heumarkt und Johannesgassen, wo jetzt das Intercont ist, waren Garderoben Imbissstandl und so weiter, alles im Jugendstil.
Wow.
Und das muss wirklich super schön gewesen sein. Das ist alles weggerissen worden, wie das Intercont in den 1960er Jahren gebaut worden ist. Sind diese ganzen Anlagen weggerissen und eben die Intercont und die Garage und so weiter.
Und wem hat das gehört? Also ich meine, wer lässt bitte so einen Jugendstil Schönheiten für so ein Intercont? Die Dings? Ich meine, ich mag das ja, aber...
Na schau, es war eine finanzielle Erwägung, weil die haben mit Eislaufverein haben die dann... den Pachtvertrag auf weitere 100 Jahre verlängert. Also ich weiß jetzt die genauen Konditionen natürlich nicht, aber das kann man irgendwo sie nachlesen. Aber was halt das Primäre ist, man schaut das heute alles aus heutiger Sicht an. Jugendstil war überhaupt nicht gefragt. Das hat Historismus und Jugendstil hat keinen Menschen interessiert. Alle schaut ja den Leopold, den Rudolf Leopold, das Leopold-Museum, wie sie der das alles günstig gekauft hat. Das war mehr oder weniger, ich möchte nicht sagen wertlos, aber es war nicht geschätzt. Und darum hat man das damals auch ohne. Natürlich hat es starke Proteste gegeben, aber die sind halt weggewischt worden. Und ja, und das ist es heute, der heutige Zustand
hergestellt. Ja, apropos Proteste, ich meine, wenn wir da jetzt zurückgehen, wieder zu unserem Ausgangspunkt am Schwarzenbergplatz, da gab es ja auch noch ein, oder gibt es ein Gebäude, das auch sehr kontroversiell diskutiert wurde in den 1980er Jahren, glaube ich, oder?
Ja, ja, das ist ein zerstörtes Gebäude an der Ecke, Lothringer Straße und Schwarzenbergplatz.
Also gegenüber vom Haus der Industrie und gegenüber von dem scharfen René, dem Würstelstand?
Ja, ganz genau dieses. Und da, das war zerstört und da hat man eben, wollte man schauen, was man dort hinbaut. Und da sind wieder die Meinungen auseinandergegangen. Sollen wir das historisierend bauen, um das Ensemble nicht zu zerstören? Oder sollen wir es eben zeitgenössisch bauen, wie in einem 80er-Jahre-Stil? Das war, diese Diskussion ist eigentlich nur übertroffen worden von der Diskussion über das Haushaus am Stephansplatz, über das neue Haushaus. Und da haben sie aber dann, hat man dann sozusagen einen Kompromiss gefunden, weil wenn du dir jetzt die Situation vorstellst, zum Schwarzenbergplatz historisierend und Lothringer Straßen ein moderner Bau.
Stimmt eigentlich. Das ist ja eigentlich eine interessante Kombi, oder?
Ja, man hat sie sozusagen in der Mitte getroffen.
Ja, sehr gut. In der Mitte treffen ist immer eine gute Sache, oder?
Ja, genau, weil da kommen wir jetzt wieder zum Konzert, zur Mitte von unserem Abschnitt zurück, nämlich zum Konzerthaus und zum Eislaufverein.
Ja, stimmt.
Und dieser, da ist vielleicht noch ganz interessant zu erwähnen, dass der Eislaufverein, die Wiener Eisrevue gegründet hat. Wo sie so vielleicht unsere Eltern, kennst du überhaupt nicht mehr.
Es ist mir als Begriff ein Begriff, aber ich weiß eigentlich nicht, was es ist.
Ja, das war so wie Holiday on Ice. Das war ja, schaut, es war ja in dieser Zeit, ich meine, hat schon vorhin gelegt, der Karl Schäfer, aber es hat so in den 60er, 70er Jahren war ja relativ sehr gute Eislaufzeit für Österreich. Nicht? Da war die Ingrid Wendel, da war der Emmerich Danzer, der Wolfgang Schwarz, die Trixi Schuber. Und eben, dann hat es eben die Eisrevue gegeben, schon seit den 1940er Jahren, war mir da alles tauscht. Und die haben, da hat der Robert Stolz immer die Meinung, die kommen mir vor, wie waren die 1000 Jahre.
Naja, nein, du hast es schon erlebt, im Gegensatz.
Ich habe schon erlebt.
Also die sind da so in bunten Kostümen, irgendwie so mit Federn am Kopf herum. Eis gelaufen.
Ja, es war ein unglaublicher Erfolg. Allerdings nicht sehr lang, sondern in den 1970er Jahren hat man das dann an Holiday on Ice verkauft. Und das ist ja noch immer ein Erfolg.
Ja, und die Eisrevue war auch dort in dem, da
am Eislaufverein. Die war teilweise am Eislaufverein, aber dann ist sie in die Stadthalle übersiedelt.
Ah, ja.
Und im Sommer, jetzt ist ja dort.
Was macht ein Eislaufverein eigentlich im Sommer?
Ja, jetzt
ist das komische Sand in the City, das ja auch ein bisschen merkwürdig ist.
Das ist sehr merkwürdig, aber in den 70er Jahren war ganz, ganz groß die Tourneen von den Catchern.
Catchen.
Das war Freistilringen, hat das natürlich
geil.
Jetzt gehen wir zum Freistilringen.
Aha.
Das war ganz, ich muss jetzt nur lachen, wenn ich daran denke. Da ist eben in der Mitte gewesen dieser Ring. Und da sind die Catcher gekommen, die Freistilringer gekommen. Und die sind einmarschiert unter Musik. Und am Dienstag war immer Damentag. Das heißt, die Damen haben.
Frauencatcher, oder was?
Ja, die Damen haben nichts gezahlt. Und das war ganz interessant, die Damen zu beobachten und auch die Herren, das Publikum. Aber komischerweise sagt jeder, dass nur hingegangen sind, um das Publikum zu beobachten, was ich aber so nicht bestätigen kann. Und da hat es Größen gegeben, da hat es den Schurli Blemmenschütz, also den Georg Blemmenschütz gegeben, der hat mit 70 Jahren noch gecatcht. Dann hat es später den Otto Wanz gegeben, der ein Telefonbuch zerreißen konnte.
Den kenne ich. Big Otto Wanz.
Der Otto Wanz, Big Otto Wanz hat der, glaube ich, geheißen. Der hat diesen ganzen Catcher-Zirkus damals selber war der Manager. Also die, und da sind die gekommen, sind einmarschiert und die waren natürlich genau eingeteilt in Gut und Böse. Da
hat's die also Böse. Wie beim Wrestling heutzutage.
Nein, es ist ja Wrestling, ist ja nichts. Ah, ja. Und Die Bösen, die haben wir natürlich gekannt. Die haben, glaube ich, damals schon einen Irokesenschnitt gehabt und haben so, was das diese mit Leibern, mit also diese Trägerleibern angehabt. Und die haben ganz böse schon ausgeschaut. Die haben total fies gekämpft. Ja. Natürlich total untergriffig. Das haben die Guten manchmal auch gemacht. Aber natürlich nur, wenn sie sich wehren haben müssen.
Ja, na klar, sicher.
Was du dir vorstellen kannst. Und der Blemenschütze, der war in Wirklichkeit war der Kunstsammler, ganz ein feinsinniger Mensch und der war der absolute Liebling. Und das Publikum hat getobt. Und dann ist diese ganz interessante Situation oder ein bisschen paradoxe Situation entstanden, wenn's die räumliche Anordnung, wenn man sie jetzt denkt, vom Konzerthaus, gehen ja die Fenster teilweise aufs, oder gehen die Fenster auf dem Eislaufverein raus. Ja, ja. Und es hat also die Situation entstehen können, dass die gut gekleideten, elegant gekleideten Menschen im Juni beim Konzert waren und sie beim Fenster rausgeschaut haben. So, jetzt ist die Situation entstanden, dass diese elegant gekleideten Menschen beim Fenster gestanden sind. Im Juni, weil da war schon einerseits die Tournee von den Catchern, andererseits noch Konzerte. Und die haben die Fenster in der Pause aufgemacht, haben runtergeschaut und die haben da unten gerestelt, gerestelt, was auch immer. Und dann hat es passieren können, dass eine elegant gekleidete Dame runtergeschrien hat, reiße ihm die Brust auf und scheiße ihm ins Herz. Also so war der Ton.
Super, reiß ihm die Brust auf und scheiße ihm ins Herz. I love it.
Okay, also das war
Catchen. Das war Wien im Sommer, Wien im Juni.
Sommer, ja. Das waren die Belustigungen. Na gut, das habe ich zu erzählen.
I love it. Das ist wundervoll. Vielen, vielen Dank, Fritzi. Ja. Okay, da kann man jetzt eigentlich nichts mehr sagen dazu. Außer, dass ich mich total auf ein Wiedersehen und Wiederhören mit dir freue. Nächste Woche.
Ja.
Ja.
Für den letzten Teil.
Für den letzten Teil unserer Wienfluss-Reihe. Wie gesagt, nochmal der Aufruf, abonniert unseren Podcast auf Spotify und liked unsere Seite auf Facebook und auf Instagram unter @erzählmirvonwien. Und wenn ihr mit uns demnächst interaktiv durch Wien spazieren wollt, meldet euch an für unsere Newsletter. Der Anmelde-Button ist unter anderem auf unserer Website www.erzählmirvonwien.
Und wenn ihr ein bestimmtes Thema besprochen haben wollt.
Genau, stimmt, das ist nämlich cool, weil da kann man nämlich auch Wünsche für Spaziergänge abgeben und sagen, hey, redet doch mal über, worüber ihr auch immer, wo ihr auch immer hinspazieren wollt. Genau, liebe Fritzi, es war mir ein Vergnügen. Ich muss mir das jetzt nochmal auf der Zunge, oder ich muss mir das jetzt nochmal vorstellen, wie das damals war am Eislaufverein. Herrlich. Ja, inzwischen sage ich einen schönen Tag und bis bald.
Und alles Gute.
Alles Gute euch allen. Genau. Alles Gute, bleibt weiterhin gesund. Und genau. Spaziert nur akustisch.
Ja, und Abstand halten.
Und Abstand halten, genau.
So wie Edith und ich. Wir halten einen Abstand von 300 Kilometern.
Ja, das ist eigentlich viel zu viel. Schrecklich.
Blöde Geschichte, ja.
Blöde Geschichte. Was soll man machen? Aber immerhin gibt es das Internet. Danke, Internet. Danke fürs Verlegen der Glasfaserkabel in 2500 Kilometern Kanalrohr und bis in den mittleren Westen, sozusagen, wo ich jetzt gerade bin.
Meine Lieben und liebe Edith.
Servus Fritzi.
Servus Edith.
Ciao.
Ciao.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.